Wir hatten letztes Mal angefangen mit den fünf Punkten des Calvinismus und hatten auch schon den ersten Punkt betrachtet. Und zwar, da ging es um die Aussage, dass der Mensch absolut verdorben ist, dass nichts Gutes im Menschen ist, dass er unfähig ist, sich dem Guten zuzuwenden und von dem her eine Verbesserung in dem Menschen nicht von ihm kommen wird. Er wird nicht anfangen, von einem Tag auf den anderen dem Guten nachzujagen oder nach dem Guten zu suchen, sondern er ist vollkommen unfähig. Und Whitfield hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, der Mensch ist halb Bestie, halb Teufel. Und das hat er auch den Menschen gesagt und sie zur Umkehr aufgefordert. Da der Mensch absolut verdorben ist, ist es schon von der Seite her klar, dass damit der Mensch eben umkehren kann, das Wirken Gottes nötig ist. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich zu der Frage, ja, bei welchen Menschen wirkt Gott? Und das ist der Punkt, bedingungslose Erwählung. Von der Bibel her können wir sehen, dass Gott Menschen bedingungslos auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Er hat das so beschlossen und bedingungslos heißt, dass diese Auswahl nicht an Bedingungen geknüpft ist, die im Menschen erfüllt sein müssen. Also es ist nicht daran geknüpft, dass Gott weiß, dieser Mensch ist besser als andere Menschen oder dieser Mensch wird sich auf den Glauben oder auf die Predigt des Evangeliums hin, wird er mit Glauben antworten. Also auch nichts, was er im Menschen vorausgesehen hat. Sondern das, was Gott ja wusste, das, was er vorausgesehen hat, ist, dass keiner auf das Evangelium positiv antworten würde. Das wusste Gott von Anfang an, weil der Mensch ja verdorben ist. Und somit wusste er auch, dass aufgrund dieser Verdorbenheit, dieser Ablehnung Gottes, niemand sich freiwillig von sich aus Gott zuwenden würde. Deswegen ist es auch nötig, dass Gott bedingungslos auserwählt, damit überhaupt jemand gerettet wird. Hätte er nicht bedingungslos auserwählt, dann würde niemand gerettet werden. Wenn er gesagt hätte, ich erwähle die Menschen, die offen sind fürs Evangelium oder die nach der Wahrheit suchen oder die ein offenes Herz haben für Gott, dann hätte er niemand erwählen können. Dann wäre es von Anfang an klar, dass die ganze Menschheit ins Verderben läuft und niemand gerettet wird. Bevor wir dazu einige Bibelstellen anschauen, müssen wir noch etwas über die Ratschlüsse und über die Vorherbestimmung betrachten. Und zwar, wir hatten ja das letzte Mal gesehen, dass alle Dinge in Gottes Ratschluss beinhaltet sind. Dass Gott letztendlich alles vorherbestimmt hat. Das haben wir im Epheserbrief gelesen, Epheser 1, Vers 11. Nun ist aber die Frage, hat Gott alle Dinge direkt vorherbestimmt? Und da muss man unterscheiden zwischen dem direkten Wirken Gottes, also etwas, was er direkt in seinem Ratschluss bestimmt hat, und zwischen dem indirekten Wirken Gottes oder auch der Zulassung Gottes. Und somit können wir sagen, dass manche Dinge direkt vorherbestimmt sind und manche Dinge sind aber indirekt vorherbestimmt. Das heißt, Gott lässt sie zu, aber das, was er zulässt, ist dann nicht komplett sich selbst überlassen. Schauen wir uns einfach mal eine Stelle an, und zwar Apostelgeschichte 14, Vers 16. Da heißt es, er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Das heißt, in den vergangenen Generationen sind die Heiden ihre eigenen Wege gegangen. Das heißt, Gott hat sie sich gewissermaßen selbst überlassen. Sie sind ihre Wege gegangen und Es hört sich so an, als ob Gott praktisch keinen Einfluss auf ihr Leben hatte. Das stimmt auf der einen Seite, er hat sie sich selbst überlassen. Auf der anderen Seite lesen wir in den Propheten, dass Gott auch die Heidenvölker in seiner Hand hält und auch da letztendlich die Grenzen bestimmt hat und Eroberungen bestimmt hat, Weltreiche heraufgeführt hat und sehr wohl einen Einfluss drauf hatte. Das ist aber durch das indirekte Wirken Gottes. Das heißt, derjenige unter den Heiden, der zum Beispiel ein Orakel befragt und aufgrund von diesem Orakel eine Entscheidung trifft, meint letztendlich doch, dass er die Entscheidung selber frei getroffen hat und dass er selber das durch seine Kraft bewirkt hat, wenn er Eroberungen erreicht hat. Aber in Wirklichkeit war doch Gottes Wirken dahinter und Gott hat die Dinge so gelenkt, wie er wollte, ohne dass diejenigen unbedingt das bemerken, weil sie in ihren eigenen Augen völlig freie Entscheidungen treffen. Die Bibel spricht aber davon, dass der Mensch immer unter irgendeinem Einfluss steht. Entweder er steht unter dem Einfluss seiner eigenen gefallenen Natur und des Satans, oder aber er steht unter dem Einfluss des lebendigen Gottes, nämlich die Gläubigen, die bewohnt sind durch den Heiligen Geist. Aber dass jemand komplett frei ist und frei Entscheidungen trifft, das finden wir so nicht, auch wenn wir eine Entscheidung treffen. Jeder Mensch, der eine Entscheidung trifft, der stellt da Überlegungen an, er befindet sich in gewissen Umständen und in diesen Umständen trifft er Entscheidungen unter dem Einfluss dieser Situation. Gott hat aber Situationen in der Hand, er lenkt die Umstände, er lenkt die Situation und von dem her ist keine Entscheidung wirklich frei und unbeeinflusst. Man ist immer irgendwo beeinflusst. Und auch wenn man im Herzen irgendeine Entscheidung trifft, steht man unter irgendeinem Einfluss und dieser Einfluss bewegt einem, diese oder jene Entscheidung zu treffen. Und so hat Gott die Macht, Dinge auch indirekt zu lenken, letztendlich auch zu seiner Ehre. Gott wirkt alles, er hat alles vorherbestimmt, aber er hat alles nicht direkt vorherbestimmt. Bei den Gläubigen wissen wir, Philipper 2, Vers 13, dass er das Wollen und Vollbringen bewirkt nach seinem Wohlgefallen. Bei den Gläubigen, da nimmt er direkt Einfluss und lenkt sie, so wie er sie lenken möchte. Während im Bereich der Sünde viel durch Gottes Zulassung geschieht, weil nämlich Gott nicht Sünde bewirkt. Gott sündigt nicht, sagt uns die Schrift. Also kann er Sünde nicht selbst tun. Aber weil er souverän ist, lenkt er doch die sündigen Menschen in die Wege, wie er sie haben möchte. Das ist ein etwas schwieriges Thema, weil wir fragen uns natürlich, wie kommt Sünde überhaupt in die Welt? Wenn Gott doch souverän ist und Gott Sünde hasst und Sünde etwas ist, was gegen Gottes Willen geht, wie kann Gott dann überhaupt zulassen, dass Sünde in die Welt kommt? Und ist Gott letztendlich nicht selber schuld, dass Sünde in die Welt kommt? Und da müssen wir die Hand auf den Mund legen und still sein, denn wir wissen, dass Gott eben nicht derjenige ist, der sündigt und er kann somit nicht als Sünder bezeichnet werden und er kann nicht zur Verantwortung gezogen werden, sondern es ist immer das Geschöpf, das zur Verantwortung gezogen wird. Satan, als er fiel, bekommt die volle Verantwortung für seine Sünde, dass er sich gegen Gott erhoben hat. Und auch Adam, als er das Gebot übertreten hat, wird voll zur Rechenschaft gezogen. Die Schuld wird voll auf ihn gelegt. Trotzdem müssen wir natürlich erkennen, dass Gott es verhindern hätte können, dass die Sünde geschieht. Und somit steht Gott dem Ganzen nicht machtlos gegenüber. Er hat einen Plan gefasst und dieser Plan beinhaltet auch das Opfer Jesu, das vor Grundlegung der Welt schon geplant ist. Und auch dieses Opfer hätte nicht geplant werden müssen, wenn es keine Sünde gegeben hätte. Von dem her, Gott ist souverän und er war nicht überrascht, als plötzlich der Sündenfall geschehen ist und hat dann Plan B eingeleitet, sondern von Anfang an war das in Gottes Plan beinhaltet. Wir finden da ein gutes Beispiel in Bezug auf die Verantwortung und die Souveränität Gottes. Und zwar in Buch Samuel, 1. Samuel 13, Vers 13. Da heißt es: Samuel aber sprach zu Gott, zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Also hier wird dem Saul gesagt, dass er töricht gehandelt hat. Wenn er aber Gott gehorcht hätte, wäre sein Königtum auf ewig bestätigt worden. Und es geht sogar weiter in Vers 14. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Also er hat nicht eingehalten, was der Herr ihm geboten hat. Hätte er es eingehalten, wäre sein Königtum auf ewig bestätigt worden. Das ist die Aussage. Also der Gehorsam Sauls hätte dazu geführt, dass sein Königtum bestätigt worden wäre. Nun fragen wir uns aber, hat Saul überhaupt eine Chance gehabt? Und das ist genau die gleiche Thematik, wenn wir auf Erwählung dann nachher zu sprechen kommen. Saul hat eigentlich keine Chance gehabt. Das geht hervor aus 1. Mose 49. Da heißt es: Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen. Also Vers 10, 1. Mose 49, Vers 10. Noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Die Völker werden dem Schilo gehorsam sein. Er wird aus dem Stamm Juda kommen. Und Saul war aus dem Stamm Benjamin. Er hat derjenige gar nicht sein können. Und es war schon festgelegt, viele Jahre vorher, dass der Herrscher aus dem Stamm Juda kommt und nicht aus dem Stamm Benjamin. Trotzdem wird zu Saul gesagt: Hättest du gehorcht, dann wäre dein Königtum auf ewig bestätigt worden. Und somit ist der Saul selber schuld, dass er der Herrscher nicht wird. Aber David ist nicht selber schuld, dass er es geworden ist, sondern er hat es Gott zu verdanken, weil Gott ihn dazu erwählt hat, beziehungsweise dass er diese Verheißungslinie ist. Ja. Der Herrscher ist letztendlich Jesus, aber als Nachkomme Davids und wird Davids Königtum auch auf ewig Bestand haben. Da sehen wir eben dieses Prinzip und so, wie wir nachher sehen, verhält sich dann auch mit der Erwählung. Ich werde darauf zurückkommen. Es ist aber so, dass derjenige, der sündigt, selber dafür sich verantworten muss. Gott ist nicht schuld daran, dass er sündigt. Es ist die Schuld des Geschöpfes und nicht des Schöpfers. Die Tatsache, dass Gott es hätte verhindern können, macht ihn nicht zum Schuldigen. Sondern der Mensch wählt seine eigene Sünde und lebt darin und ist dafür auch verantwortlich. Ja, also es gibt eben nochmal zusammenfassend Dinge, die Gott direkt vorherbestimmt hat und Dinge, die er indirekt vorherbestimmt hat. Und diese beiden Sachen können wir unterscheiden. Dann, bevor wir auf Erwählung kommen, möchte ich noch auf den Begriff Vorherbestimmung eingehen und auf den Begriff Erwählung. Und auf den Begriff Vorkenntnis. Vorherbestimmung hat zwei Bedeutungen, die miteinander verwandt sind. Die eine Bedeutung ist, wenn etwas vorherbestimmt ist, eine Sache vorherbestimmt ist, ein Ereignis, bedeutet es, dass Gott es vorher geplant hat, um es auszuführen. und er hält es in seiner Hand. Das ist Vorherbestimmung in Bezug auf Dinge und Ereignisse. Und dann gibt es noch Vorherbestimmung in Bezug auf Personen. Wenn Personen vorherbestimmt sind, dann sind sie zum Heil vorherbestimmt und zur Sohnschaft, zur Heiligung. Diese Vorherbestimmung in Bezug auf Personen ist immer etwas Positives. Das wird nicht erwähnt in Bezug auf die Nichterwählten, sondern es geht einher Vorherbestimmung mit denjenigen, die zum Heil bestimmt sind. Das heißt, die Objekte der Vorherbestimmung sind die Objekte der Barmherzigkeit. Erwählung bedeutet, dass aus einer großen Menge ein Teil einzelne Personen raus erwählt werden. Erwählung zum Heil finden wir auch in der Schrift. Gott wählt einen Teil aus. Und das geht schon damit einher, dass es eben Gott ist, der wählt. Gott wählt und nicht derjenige wählt sich selbst oder so. Und Vorkenntnis bedeutet, dass Gott etwas vorher gewusst hat, weil er es geplant hat. Es bedeutet nicht, dass Gott etwas weiß, weil er vorausgesehen hat, dass es geschieht, sondern er weiß es vorher, wer er allwissend ist, weil er es selber so geplant hat. Ja, mit dieser Grundlage wollen wir dann anfangen, die Stellen über Erwählung zu betrachten. Und zwar eine erste, ganz bekannte Stelle finden wir im Epheserbrief, Epheser 1. Ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Also hier sehen wir, dass die Gläubigen auserwählt sind vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt erschaffen wurde, bevor sie selbst erschaffen worden sind, um heilig und tadellos vor ihm zu sein in Liebe. Also das Ziel dieser Auserwählung ist dieses heilig und tadellos sein, und dieses heilig und tadellos sein geschieht allein durch das Werk des Herrn, das er vollbracht hat. Es wird auch deutlich, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, eben um Söhne Gottes zu werden, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das heißt, der Wille Gottes ist die Grundlage für diese Vorherbestimmung, nicht der Wille des Menschen, sondern es hat ihm wohlgefallen, das zu tun. Und das Ziel ist zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Und in Vers 11, der Vers, in ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Auch hier sehen wir den alles wirkenden Gott. Gott, der alles wirkt, nach seinem Ratschluss, nach seiner Gnade, nach seiner Barmherzigkeit. Und es ist auch gut zu wissen, dass Gott alles wirkt, weil wenn er das Wirken uns überlassen hätte, dann würde es sehr schlimm um uns stehen, dann würden wir nie zum Herrn Jesus gebracht werden. Er wirkt alles, das heißt, er wirkt auch auf unseren Willen ein, so dass wir wollen. Wir kommen also nicht unter einem Zwang zum Herrn Jesus, sondern wir kommen, weil er unser Herz verändert, unser Herz öffnet für seine Wahrheit und uns willig macht. So kann er unsere Herzen lenken wie Wasserbäche. Dann kommen wir zur nächsten Stelle, und zwar im Römerbrief, Römer 9. Wir lesen ab Vers 14. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Sprich doch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zu Ehre, das andere zu Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott da seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Warte mal bis dahin. Hier wird eben ganz deutlich, dass es alles an Gottes Gnade gelegen ist. Er sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und so liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Diese Verse sind eindeutig, und gerade den letzten Vers, den wir gelesen haben, der drückt auch aus, es bezieht sich nicht nur auf die Juden, sondern auch auf die Heiden, diese Prinzipien. Nämlich als solche hat er uns berufen, als Gefäße der Barmherzigkeit, die zur Herrlichkeit berufen sind. Und wenn man das so liest, dann sieht man ganz klar, es kann niemand seinem Willen widerstehen. Und diese Neigung des Menschen, mit Gott zu rechten, wird hier auch angesprochen. Und zwar, ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? In Vers 20. Wenn der Mensch hört, dass Gott alles in seiner Hand hält und zur Herrlichkeit beruft und die Gnade schenkt, wie er möchte, dass er erwählt, wen er will, und verstockt, wen er will, ist die automatische Reaktion des Menschen, das ist ja ungerecht. Das ist doch nicht fair. Und da sagt Paulus, ja, warum rechtest du mit Gott? Er ist doch der Schöpfer und er kann tun, was ihm gefällt. Und wenn er Gefäße der Barmherzigkeit erwählt hat und berufen hat, dann ist das sein Plan, dann ist das sein Recht, das zu tun. Und den Text so anzunehmen, wie er hier steht, klärt die Sache eigentlich schon auf. Man muss wirklich große theologische Klimmzüge machen, um diese Wahrheit auf irgendeine Weise von sich zu schaffen. Und da gibt es dann Kommentar über Kommentar mit philosophischen Erklärungen dazu, wie man versucht, um das Offensichtliche, was hier in der Schrift eben gelehrt wird und geschrieben steht, drum herumzukommen. Das ist natürlich kein richtiger Umgang mit dem Wort Gottes. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Epheserbrief in Epheser 2, ab Vers 1, da lesen wir: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das drückt den Toten verlorenen Zustand aller Menschen aus und eben auch derjenigen, die nachher zum Glauben kommen. Sie waren genauso Kinder des Zorns, sie haben genauso den Willen des Fleisches und der Gedanken getan wie die anderen. Sie waren in keinster Weise besser. Und dadurch sehen wir, dass es Gott ist, das wird auch ab Vers 4 ausgedrückt, der den Unterschied macht. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Da sehen wir eben diese Barmherzigkeit, das Erbarmen, das der Herr gehabt hat, indem er uns zu sich gezogen hat und uns auferweckt hat und uns lebendig gemacht hat. Und jemand, der tot ist, der sozusagen im Sarg liegt oder im Grab liegt, der kann nicht sagen, ich stehe jetzt auf und werde lebendig, sondern den Vergleich, den ich ja schon erwähnt hatte mit Lazarus, da hat Jesus gesprochen, Lazarus, komm heraus, und Lazarus ist herausgekommen, und so spricht er auch zu den Menschen, die tot sind, in Übertretungen, wach auf, steh auf und folge mir nach, und schenkt dann die Kraft, lebendig zu werden, und schenkt dieses neue Leben von oben. Auch im Johannesevangelium finden wir immer wieder diese Anspielungen auf den lebendigen Gott, der hier wirken muss, damit jemand zum Glauben kommt. In Johannes 6, Vers 37 lesen wir, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hier sehen wir dieses Geschenk des Vaters an den Sohn, und diejenigen, die so dem Sohn geschenkt werden, die werden auch zu Jesus kommen und die werden von ihm nicht hinausgestoßen werden. Manche Ausleger gehen her und zitieren nur die zweite Hälfte des Verses. Die sagen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, und sagen dann damit, jeder, der zu Jesus kommt, wird nicht hinausgestoßen. Deswegen hat der Mensch einen freien Willen. Und jeder kann kommen, jeder hat die Fähigkeit zu kommen, und wer dann kommt, der wird gerettet. Aber wenn man den ersten Teil des Verses mit dazu nimmt, dann lesen wir, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, allein die Tatsache, dass jemand zu Jesus kommen will, bedeutet schon, dass der Herr hier am Wirken ist, dass der Vater am Ziehen ist. Auch wenn derjenige sich in diesem Moment dessen nicht unbedingt bewusst ist. Dann in Vers 44 lesen wir, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dann Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Das heißt, der Mensch kann von sich aus nicht zu Jesus kommen, sondern es muss ihm vom Vater gegeben werden. Und Jesus sagt selber, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist das Werk des lebendigen Gottes, wenn jemand diesen Glauben hat. Wollen wir noch einige kleine Stellen anschauen dazu. Und zwar Philipper 1, Vers 29, da heißt es, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Es ist Gnade, wenn man an ihn glauben darf, und es ist Gnade, wenn man um seinetwillen leiden darf. Das ist ein Geschenk Gottes, und es ist etwas, wofür man ihm Dank sagen darf und Dank sagen soll und sich nicht selbst rühmen soll. Dann im 2. Thessalonicher Brief, 2, Vers 13. Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Diese Stelle sagt uns aus, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Hier wird deutlich, dass die Erwählung zur Errettung und zum Heil sehr wohl eine biblische Wahrheit ist. Und in Offenbarung 13, Vers 8 lesen wir, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Hier lesen wir von dem Lebensbuch des Lammes, und in diesem Buch stehen alle Erwählten drin, die der Herr erwählt hat, und diejenigen, die nicht drinstehen, die werden das Tier anbeten. Da sehen wir eben von dieser umgekehrten Ausdrucksweise die Grundlage dafür, dass jemand das Tier anbetet, ist, dass er nicht da drin steht. Und die Grundlage, dass er es nicht anbetet, ist, dass er in diesem Buch steht. Er wird nämlich durch Gottes Gnade bewahrt. Nun kommen wir noch zu einem Punkt. Wir haben gesehen, dass die Erwählung in der Bibel an vielen Stellen bezeugt wird und wir somit, wenn wir uns ernsthaft mit der Bibel beschäftigen, um diese Wahrheit nicht drum herumkommen. Jetzt fragen wir uns aber noch, was ist mit den Nicht-Erwählten? Und da gibt es jetzt unter manchen Auslegungen keine einheitliche Meinung. Manche sagen, die Nicht-Erwählten, die sind zur Hölle vorherbestimmt. Manche sagen, nein, die Nicht-Erwählten, die sind einfach ausgelassen worden, die sind übersprungen worden in der Auswahl Gottes. Wie man das nun auch sagt, so oder so, ist es auf jeden Fall eine Tatsache, dass die Nicht-Erwählten selber zur Rechenschaft gezogen werden. Also es wird niemand vor dem Thron stehen, vor dem großen weißen Thron, der dann sagen kann, Herr, du hast mich nicht erwählt, deswegen gehe ich jetzt verloren. Nein, sie gehen wegen ihrer eigenen Schuld und Sünde verloren. Und was es dieser Punkt angeht, sind sie ausgelassen worden oder sind sie bestimmt? Wollen wir einfach einige biblische Stellen anschauen und die Bibel reden lassen, was die Bibel dazu sagt. Wir haben den einen Vers gerade betrachtet. Die Nichterwählten stehen nicht im Lebensbuch des Lammes. Das ist schon mal das Erste. Eine weitere Stelle ist nochmal im Römerbrief. Die haben wir auch schon betrachtet. Ich lese sie nur nochmal vor. Römer 9, Vers 22. Wenn nun Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind. Also hier werden die Nichterwählten als Gefäße des Zorns bezeichnet, als Gefäße, die zum Verderben zugerichtet sind. Da sehen wir, dass diese Ausdrucksweise, die hier verwendet wird, nicht eine Ausdrucksweise der kompletten Passivität Gottes ist. Das hört sich hier nicht so an, als ob Gott einfach ihnen passiv gegenübersteht und sie einfach vergessen hat in der Auswahl Gottes und sie lediglich übersprungen hat, sondern hier sehen wir, es sind Gefäße des Zorns, die zum Verderben zugerichtet sind und Gott möchte durch sie seine Macht erweisen. Dann in Judas 1, Vers 4. Da lesen wir, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Also hier steht, dass sie schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. diese Gottlosen, die sich da eingeschlichen haben. Dann in 1. Petrus 2, Vers 8, 1. Petrus 2, Vers 8. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigerten, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Hier ist die Rede davon, dass sie dazu bestimmt sind, Anstoß zu nehmen. Und in Malachi 1, Verse 2 und 3, da lesen wir diese bekannten Verse: Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Hier ist die Rede davon, dass die einen geliebt sind, die anderen gehasst sind. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass dieser Hass kein Hass ist, der menschlich definiert werden kann, aber es ist durchaus keine liebevolle Bezeichnung. Da sehen wir eben, dass diese Haltung Gottes gegenüber den Nichterwählten eben nicht einfach diejenige ist, dass Gott sie einfach mal übersprungen hat und dann sich nicht mehr um sie kümmert, sondern es wird auch klar deutlich, dass Gott durchaus da etwas bezweckt mit den Nichterwählten, nämlich auch, dass sein Name verherrlicht wird, dass seine Macht erwiesen wird. Und deswegen ist es schwierig, da eine klare Aussage zu treffen. Es ist schwierig, einfach nur zu sagen, sie sind einfach nur ausgelassen worden. Denn wir wissen auch ganz klar von der Schrift oder auch vom Grundsatz her, wenn nämlich Gott jemand erwählt aus einer Gruppe oder einen Teil erwählt, dann ist Gott ja nicht unwissend in Bezug auf dem Schicksal, in Bezug auf das Schicksal des anderen Teiles. Gott weiß genau, wenn er jemand nicht erwählt, dann wird er auch nie gerettet werden und er wird nie zum lebendigen Glauben kommen, sondern er ist dann unweigerlich und unwiderruflich auf dem Weg in die Verlorenheit, auf dem Weg in die Hölle. Das muss man einfach so sehen. Auf der anderen Seite finden wir eben diese Stellen, wo der Mensch zur Verantwortung gezogen wird und wo ihm die Schuld selber gegeben wird. Und das ist genau wie dieses Prinzip bei Saul, wenn wir darauf zurückkommen. Es war klar, dass Saul eben nicht derjenige ist, der der König wird, dessen Thron auf ewig bestätigt wird, sondern David, den er erwählt hat, schon Jahre vorher. Und trotzdem wird zum Saul gesagt, wenn du gehorcht hättest, dann wäre dein Thron bestätigt worden. Und so wird es auch zu den Ungläubigen, zu den Nichterwählten gesagt, wenn du an das Evangelium glaubst, wenn du umkehrst und Buße tust, dann wirst du gerettet werden. Und das ist eine ernst gemeinte Aussage. Die Aussage an Saul ist auch absolut ernst gemeint. Er war ungehorsam und hat sich somit verspielt. Und somit sind die Nichterwählten auch ungehorsam und verspielen sich selber das Heil, das und die Rettung, die sie hätten erlangen können, wenn sie an das Evangelium geglaubt hätten. Das heißt, wir dürfen nie diesen Schluss ziehen, dass wir die Schuld auf Gott legen, dass jemand verloren geht. Der Mensch ist selber schuld und alle Menschen wären verloren gegangen. Alle Menschen wären Gefäße des Zorns gewesen, wenn Gott nicht eine Auswahl getroffen hätte. Und er hat das Recht eben, einen Teil für sich zur Herrlichkeit zu erwählen und zu berufen und diesem Teil das Heil zu schenken. Derjenige, der erwählt ist, ist daran nicht selber schuld, es ist nicht sein Verdienst, sondern es ist die Gnade Gottes und Gott kann gnädig sein, wem er gnädig sein will. Also wir haben hier eben zwei Dinge, die man eben nicht machen sollte. Das eine ist einfach zu sagen, dass es einfach nur eine pure Auslassung ist. Das andere ist zu sagen, dass Gott die Schuld hat. Das ist für unseren Verstand ein Punkt, wo wir irgendwann an eine Stelle kommen, wo wir sagen müssen, wir beugen uns vor dem lebendigen Gott, ohne zu versuchen, das weiter theologisch irgendwie zu definieren und dann an einem Punkt anzukommen, wo wir uns nicht mehr in der Bibel befinden. Wir haben jetzt diese Verse gelesen, was diese Verse ausdrücken. Und es gibt noch einen Vers, Sprüche 16, Vers 4, wo es heißt, alles hat Gott für seinen bestimmten Zweck gemacht, auch den Gottlosen für den Tag des Unheils oder für den Tag des Gerichts. Und Sprüche 16, Vers 4, da sehen wir auch, wie Gott letztendlich über allem steht, wie er aber selber eben nicht sündigt und nichts Böses tut. Und dem Saul wäre es natürlich nie eingefallen oder hätte es nicht einfallen dürfen zu sagen, Moment mal, Gott ist schuld, sondern Saul war ganz klar selbstverantwortlich. Und so wird vom großen weißen Thron auch jeder seine Schuld erkennen und eingestehen müssen. Jeder, dessen Werke ans Licht gebracht werden, wird erkennen, es ist gerecht, dass ich verurteilt werde und es ist meine eigene Schuld. Es ist auch so, was man noch sagen muss, dass Gott den Menschen, wenn er ihn verhärtet oder wenn er ihn verstockt, Gott verstockt ihn nicht, damit er verloren geht, sondern er verstockt ihn, weil er schon verloren ist. Es ist ja so, der Mensch befindet sich ja schon auf diesem Weg in die Hölle, in die Verlorenheit. Und wenn er jetzt verstockt wird, dann eben nicht, weil er gerade doch kurz davor ist, umzukehren, sondern damit eben Gottes Macht noch mehr erwiesen wird. Der Pharao, dessen Herz ja auch verhärtet worden ist, und 7-mal wird uns gesagt, dass Gott sein Herz verstockte, 3-mal wird uns gesagt, dass er sein Herz selbst verstockte. Der Pharao, der war ein Heide, er war verloren, er hatte seine ägyptischen Götter und er hätte auch sein Leben lang an diesen ägyptischen Göttern festgehalten und hat es ja auch getan. Das heißt, Gott hat ihn nicht verhärtet, weil er kurz davor war, die Wahrheit zu erkennen, sondern er hat ihn verhärtet, damit eben Gottes Macht in ganz besonderer Weise offenbar wird. Und durch diese Verhärtung ist natürlich auch sein Ungehorsam und die Bosheit, die in seinem Herzen schon war, noch ganz speziell sichtbar geworden und offenbar geworden. Das heißt, da müssen wir uns auch dran festhalten. Gott verstockt jemand nicht, damit er verloren geht, sondern weil er verloren ist. Das heißt, Gott müsste gar nichts tun, damit ein Mensch verloren geht, weil der Mensch sich ja eben auf diesem Weg der Verlorenheit befindet. Ich möchte noch zum Schluss ein paar Einwände zu dieser Lehre betrachten, bedingungslose Erwählung. Ein Einwand, hatte ich schon angedeutet, ist, Gott wäre ja ungerecht, wenn er einen Teil der Menschen erwählen würde. Und da lesen wir ja gerade in Römer 9, dass wir nicht mit unserem Schöpfer rechten sollen. Und es ist nicht ungerecht, wenn er einen Teil der Menschen erwählt, sondern es ist eigentlich gar nicht Gottes Verpflichtung, irgendjemand zu erwählen. Wenn man denkt, der Mensch hat ein Anrecht darauf, erwählt zu werden und errettet zu werden, dann ist es natürlich so, dass es ungerecht wäre, wenn er nur einen Teil der Menschen erwählen würde, weil er dann dem Menschen etwas vorenthalten würde, was er verdient hat. Aber da es der Mensch nicht verdient hat, ist es auch nicht ungerecht, wenn jemand ein Geschenk bekommt, das unverdient ist. Dann ein weiterer Punkt, es ist ja nicht vereinbar mit der Liebe Gottes, wenn doch Gott die ganze Welt liebt, dass er dann einen Teil der Welt nur erwählt. Und da wissen wir von der Schrift her, dass Gott die Menschen liebt. Er liebt alle Menschen und er wünscht die Umkehr des Gottlosen, aber nicht alle Wünsche sind eben Teil dieses rettenden Ratschlusses Gottes geworden. Und warum es so ist, dass er nicht alle Menschen erwählt hat, das wissen wir nicht. Aber Jesus sagt, dass Gott regnen lässt über Gerechte und Ungerechte, über Gute und Böse. Und somit erlangen auch die Menschen, die nicht erwählten, solange sie noch hier auf dieser Welt sind, Segnungen Gottes, die sie nicht verdient haben. Und es ist durchaus vereinbar mit der Liebe Gottes, dass er einen Teil erwählt, weil der Wunsch, dass alle umkehren, ja durchaus auch ausgedrückt wird und es für uns in unserem Verstand ein Widerspruch ist. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der Wunsch, Gottes Zorn zu erweisen, dass Gott seinen Zorn erweist, ja auch ausgedrückt wird. Und bei der Sintflut hat er alle Menschen hinweggerafft, außer 8 Menschen, und er hätte aber auch die ganze Menschheit vernichten können. Und somit Wenn Gott nach diesem Wunsch gehandelt hätte, dann hätte er niemand erwählt, weil eben die Menschen von Gott abgewichen sind und ihm zum Zorn gereizt haben. Ein weiterer Einwand ist, wenn Gott einen Teil der Menschen auswählt, dann sieht er ja die Person an. Und Gott ist ja nicht jemand, der die Person ansieht. Das ist aber ein Einwand, der gar nicht haltbar ist, denn Gott wählt ja die Menschen nicht aus, weil er etwas Gutes oder Schlechtes in ihnen vorausgesehen hat, sondern er wählt sie aufgrund von seiner Gnade, Liebe, Barmherzigkeit und seiner Weisheit aus und nicht aufgrund von irgendetwas, was in der Person selbst begründet ist. Also in Wirklichkeit sieht er die Person an bei denjenigen, die behaupten, dass Gott den Glauben oder das gute Herz oder sonst irgendetwas vorausgesehen hat. Also auch kein gültiger Einwand. Dann diese Stelle im Petrusbrief, das hatte ich aber eigentlich schon erklärt, im 2. Petrus 3, Vers 9. Da lesen wir, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Hier steht, dass Gott will, dass jedermann Raum zur Buße habe und deswegen kommt er noch nicht. Und er wird auch so lange nicht kommen, bis der letzte Heide, der zum Heil bestimmt ist, hineingegangen ist. Aber nicht alle Menschen sind eben Teil dieses Ratschlusses. Nicht jeder Wunsch, den Gott hat, ist Teil dieses Ratschlusses, wie ich schon erwähnt hatte. Das heißt, Gott drückt Wünsche aus in seinem Wort, die nie Teil seines Ratschlusses geworden sind. Und somit ist dieser Wunsch Gottes kein Hindernis dafür, dass er einige erwählt hat. Es gibt noch andere Einwände, aber vielleicht hat von euch noch jemand einen Einwand und kann dann auf mich zukommen. Und dann können wir noch andere Einwände betrachten. Für heute möchte ich damit erstmal schließen.